Palestrina oder Die Befreiung der Musik. Die Entstehung einer filmischen Dokumentation. Musikfeature von Georg Brintrup.
Bevor er starb, hat er mir gesagt, du musst dein Leben selbst in die Hand nehmen. Nur dann wirst du frei sein.
Kurz vor seinem Tod im Jahr 1594 gibt Palestrina diesen Ratschlag seinem Sohn Eugenio. Damit beginnt der Musikfilm, den Georg Brintrup und ein Team von deutschen und italienischen Mitarbeitern 2009 in Italien über den Renaissance-Komponisten, den unangefochtenen Meister der Polyphonie, gedreht hat. Palestrina ist vielen zwar ein Begriff, aber den meisten ist nicht einmal sein richtiger Name bekannt. Dennoch gilt Giovanni Piero Loisi da Palestrina, so heißt er vollständig, als eine der Ikonen der Musikgeschichte, für manche ähnlich bedeutend wie Bach, Händel oder Mozart. Der bekannte Palestrina-Forscher Lino Bianchi sagt über ihn:
Non è un personaggio archeologico, è vivo e presente.
Er ist keine archäologische Persönlichkeit. Er ist lebendig und gegenwärtig bis heute. Die Polyphonie ist das Fundament der Musikkunst. Durch sie hatte man damals im Grunde schon all die Erfahrungen vorweggenommen, die die Musik später machen sollte, im 17., im 18., im 19., im 20. Jahrhundert bis heute. Nach Palestrina entstehen die neuen musikalischen Kulturen, die Oper, das Oratorium und die Kantate. Alle Musiker von damals bis heute studieren die Polyphonie, studieren Palestrina. Palestrina ist, sagen wir, der erste der allergrößten. Monteverdi, Carissimi, Bach. Dann entsteht die Opernkultur, Verdi und Wagner. Und es ist so, dass diese beiden Palestrina höher einschätzen als sich selbst. Beethoven, der große Symphoniker, studiert die gesamte liturgische Musik, die Kirchenmusik. Und er studiert natürlich Palestrina. Warum ist die Polyphonie so bedeutend? Weil sie bereits sämtliche Bedürfnisse der Musik befriedigen konnte. Dadurch konnte sie auch zu der Größe gelangen, die die anderen Künste bereits erlangt hatten.
Seit 450 Jahren wird die Größe Palestrinas mit der seines Zeitgenossen Michelangelo verglichen. Was Michelangelo für die Architektur war, das war Palestrina für die Musik. Aber warum ist Michelangelo weltweit bekannt und Palestrina nicht? Und warum gibt es über ihn keinen Film oder keine Musikdokumentation? Das fragte ich mich ganz zu Anfang. Und je mehr Fragen auftauchten, desto größer wurde mein Interesse, ein filmisches Porträt dieses wichtigen Renaissance-Künstlers zu versuchen. Eine Herausforderung.
Mille arti conosce il diavolo, ma di cantare non è capace. La voce umana per lui era cosa divina.
Tausend Künste kenne der Teufel, hat er gesagt, aber singen könne er nicht. Die menschliche Stimme war für ihn etwas Göttliches.
La musica è la lingua comune a tutti gli uomini, questo ci insegnava. Con la musica si può dire molto più che con le parole.
Er meinte, Musik sei die gemeinsame Sprache aller Menschen. Mit ihr könne man mehr sagen als mit Worten.
Non conosceva altro che la sua musica. E se uno ha sempre unicamente in testa la sua musica, è spaventoso, no? È diabolico.
Er hatte nur seine Musik im Kopf. Das ist schon beängstigend. Ja, teuflisch.
Per conquistare i suoi traguardi ha dovuto attraversare le pene dell'inferno. Per fortuna è stato abbastanza forte da uscirne indenne.
Für seine Ziele musste er durch die Hölle gehen. Ein Wunder, dass er das überstanden hat.
So die Aussagen einiger Zeitgenossen von Palestrina. Wie bei jeder biografischen Arbeit muss auch bei einer filmischen Biografie nach Material gesucht, nach Daten recherchiert werden, in der Literatur, in Kirchenbüchern, in Bibliotheken, um sie dann lebendig in Bildern darzustellen. Was weiß man heute über das Leben dieses Mannes, der vor 450 Jahren der bedeutendste und bekannteste Komponist Europas war? Ein erster Weg führte mich in den kleinen Ort Palestrina in der Nähe von Rom. Dort wurde Giovanni Piero Loisi geboren. Wann genau, weiß man nicht. Hier gibt es eine Stiftung Palestrina, wo ich glaubte, wichtige Informationen bekommen zu können. Ich traf dort den deutschen Musikwissenschaftler Professor Johann Herzog, der Mitglied der Stiftung ist.
Er war ehrgeizig. Er wusste ja, wie begabt er war. Und er war voller Leidenschaft. Mir hat er gesagt, du sollst nicht einfach urteilen, du musst verstehen, abwägen. So bin ich Jurist geworden. Er war unermüdlich, ein Perfektionist. Schon mit 19 wurde er Organist und Chorleiter hier unten in Santa Gabita auf Lebenszeit.
Ascoltate.
Hören Sie? Und so konnte er meine Mutter heiraten hier in Palestrina, Lucrezia Gori.
Qui, a Palestrina.
Dann wurden meine Brüder Rodolfo und Angelo geboren. Ich bin der Jüngste.
War für die Darstellung der biografischen Fakten im Film eine Lösung gefunden, so stellte sich bald die wichtigste Frage nach Palestrinas Musik. Die sollte natürlich in der Musikdokumentation im Vordergrund stehen. So wenig wir auch über seinen Lebenslauf wissen, umso besser kennt man alle seine musikalischen Werke. Selbst wenn man nichts über die genaue Entstehungszeit der einzelnen Kompositionen weiß, Palestrinas Stil ist unverwechselbar und Vorbild in der polyphonen Satztechnik bis heute. Professor Johann Herzog stellte mir Flavio Colusso vor, den Maestro di Cappella der römischen Kirche San Giacomo. Neben seiner Tätigkeit als Kapellmeister leitet er zwei weitere italienische Chöre und kennt sich gut aus in der Polyphonie des 16. und 17. Jahrhunderts.
Mi ricordo che un giorno arrivano da noi a San Giacomo l'amico Herzog.
Ich erinnere mich, wie eines Tages unser Freund Herzog nach San Giacomo kommt und einen Signore mitbringt. Der habe eine Idee, die er uns mitteilen wolle. Diese Idee kam uns gleich sehr interessant vor. Nämlich das Leben des großen Komponisten, des Musikers Palestrina, auf eine neuartige filmische Weise darzustellen. Also kein Dokumentarfilm und auch keine Biografie von jemandem erzählt, der eine Menge Bücher gelesen hat und nun irgendwie etwas erfindet. Nein, sondern die Beschreibung seines Lebens durch Menschen, die ihn persönlich erlebt haben, die ihm sehr nahe standen. Wenn ich sage nahestehen, dann meine ich damit auch, die ihn indirekt kennen. Zum Beispiel ein moderner Kapellmeister, wie ich, hier an San Giacomo.
Un moderno maestro di cappella, come sono io, qui a San Giacomo.
Früher gab es Kapellmeister in allen großen Kirchen und Höfen Europas. Heute ist der Beruf eher in Vergessenheit geraten. Aber in Rom, dem Zentrum der katholischen Kirche, gibt es ihn nach wie vor. Uns war es wichtig, wenigstens einen modernen Zeitzeugen auftreten zu lassen, der den Komponisten aus heutiger Distanz betrachtet und der seine Musik interpretiert. Im Film führt Flavio Colusso den Zuschauer in die musikhistorischen Zusammenhänge um Palestrina ein.
Wenn man sich mit seinem Werk beschäftigt, das ist schon faszinierend. Es ist kein Zufall, dass er die Musikgeschichte wie kein anderer beeinflusst hat. Damals verbreitete sich in Europa ein neues Weltbild. Der Mensch wurde Mittelpunkt und Maß aller Dinge. Und anstatt wie vorher in der Religion, findet er Halt und Sicherheit in den Wissenschaften.
Palestrinas Musik entstand in Rom, dem Machtzentrum der katholischen Kirche, und zwar in einer Epoche der beginnenden Säkularisierung. Sein Jahrhundert war der Übergang vom statischen christlichen Mittelalter zur dynamischen naturwissenschaftlichen Neuzeit. Man hatte zwar Amerika entdeckt, aber man war sich noch nicht hundertprozentig klar darüber, ob die Sonne nun um die Erde kreist oder die Erde um die Sonne. Arnold Hauser sagt:
Rom war auf dem Weg, sich neu zu erfinden. Die Zeiten, wo es nur eine Wahrheit gab, waren vorbei. Gegensätzliche Ideen standen sich gegenüber. Anders als die Mächtigen der Kirche sahen Künstler und Wissenschaftler in der Vielfalt von Meinungen ein Ideal, einen Inbegriff von Freiheit. Man ahnte, dass es keine absolute Wahrheit geben könne, sondern dass Ideen und Vorstellungen relativ sein mussten. Alles, so glaubte man, hänge von der Perspektive ab, von Proportionen, vom Standpunkt. Die moderne Welt war dabei zu entstehen.
Palestrinas Musik entspricht in gewisser Weise diesem Weltbild seiner Zeit. Schon als Kind, man nannte ihn Gianetto, hatte er die neuesten Techniken der Polyphonie, der Mehrstimmigkeit, studieren können, an der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom. Einer seiner Schüler berichtet davon im Film.
Hier haben die besten Lehrer Europas unterrichtet, Gesang, aber auch Instrumente. Musik ist ja wie andere Wissenschaften. Es geht um mathematische Genauigkeit, Klarheit. Hierhin hat Kardinal Andrea della Valle damals den Gianetto geholt, aus seinem Heimatort, Palestrina. Ihm war seine Stimme aufgefallen.
Gianetto war sein Spitzname. Palestrina selbst muss ein sehr guter Sänger gewesen sein, denn nach seiner Ausbildung in Rom rief der Bischof von Palestrina ihn als Chorleiter und Organist zurück an die Kathedrale seines Heimatortes. Schon damals muss Palestrina sehr genaue Vorstellungen davon gehabt haben, wie seine Polyphonie klingen sollte. Er war gerade erst 19 Jahre alt. Cristoforo, einer seiner Schüler, erzählt davon im Film.
Ich bin mir sicher, dass er schon als junger Mensch den Wunsch hatte, das Universum, die Schöpfung Gottes, musikalisch nachzuempfinden. Eine Vision. Er bestand auf der Idee, dass jede Stimme im Chor, wie jeder Planet im Universum, selbstständig sein und bleiben müsse. Trotzdem müssten alle Stimmen einer höheren Ordnung folgen, genau wie die Gestirne. Wir sollten das Gefühl bekommen, dass unsere Stimmen frei durch den Raum schweben.
Um genau dieses Gefühl dem Zuschauer des Films zu übermitteln, musste die Musik mit einer besonderen Technik aufgenommen werden. Jede Stimme sollte unabhängig von den anderen hörbar werden, musste also jeweils mit einem eigenen Mikrofon aufgenommen werden. Das war für die Sänger und besonders für den Chorleiter Flavio Colusso, sagen wir, eher ungewohnt.
Più che spaventati all'impatto con la quantità di microfoni ci eravamo un po' straniti, un po' stupiti.
Nicht, dass wir erschrocken waren über diese Menge an Mikrofonen, aber das war für uns zunächst eher befremdend. Wir wunderten uns, weil normalerweise diese Art von Musik mit nur einem Panoramamikrofon aufgenommen wird. Als wir dann aber die Absicht begriffen, die dahinter stand, haben wir uns gern dieser Technik gebeugt. Wenn es Anschlüsse gab oder Themenanfänge, oder die Großaufnahme eines Sängers, dann wollte man später in der Mischung diesen Part akustisch hervorheben. Das hat natürlich eine Reihe von kleinen Veränderungen des Gleichgewichts der Stimmen, der Harmonie bewirkt, hat aber keineswegs die Klangfarbe verändert.
Palestrina war vielleicht gerade 25 Jahre alt. Da geschah etwas, das seinen weiteren Lebensweg bestimmen sollte. Im Film erzählte uns ein Zeitgenosse davon, der später heilig gesprochene Filippo Neri. Er sollte später an der Entstehung der musikalischen Form des Oratoriums maßgeblich beteiligt sein.
Divina Providenz.
Göttliche Fügung. Ausgerechnet der Bischof von Palestrina wird zum Papst gewählt. Julius der Dritte. Und der zögert natürlich nicht und holt seinen begabten Organisten aus Palestrina nach Rom, um den Chor von St. Peter zu leiten.
Per fargli dirigere il coro di San Pietro.
Frei sein und unabhängig. Das war die Devise aller großen Künstler der Renaissance. Die wichtigste Einnahmequelle für Berufsmusiker war ja damals das Singen und Komponieren von Kirchenmusik.
Für ihn war Rom das Höchste und das war natürlich ganz logisch. Er war ja Kirchenkomponist. Palestrina ist ja neben der liturgischen Einstimmigkeit, neben der Gregorianik, eine zweite ganz, ganz große tragende Säule der katholischen Kirchenmusik. Und er hat das natürlich gespürt. Er hat ganz genau gewusst, wo seine Stärken liegen in der katholischen Kirchenmusik, was natürlich nicht heißen soll, dass er keine weltliche Musik geschrieben hat. Er wurde sehr gut bezahlt, man muss schon sagen. Natürlich bei dieser Bezahlung muss man betrachten, es kam immer wieder gewisse Abstriche hinzu, weil er gleichzeitig andere Chorknaben miterziehen, mit durchfüttern musste.
Palestrina wusste auch genau, wie er am Hofe des Papstes Karriere machen konnte. Ein Mittel dazu war es, dem jeweils amtierenden Papst eine Messe zu widmen.
Ci diede subito da studiare la messa Ecce Sacerdos Magnus, che intendeva dedicare al nuovo Papa.
Wir studierten gerade diese Messe ein, die er dem Papst widmen wollte, Ecce Sacerdos Magnus.
Certo. Sicher.
Die Widmung der Messe sollte ein persönliches Dankeschön an Papst Julius sein. Ob er da auf eine Gegenleistung seines großen Gönners gehofft hat, wird er wohl.
Natürlich löste das bei den anderen Musikern Neid aus. Ich glaube, er war damals noch sehr unerfahren mit der Arglist seiner Kollegen. Die sehen, wie er immer weiter hochkommt und wollen genau das auf jeden Fall verhindern. Nur waren ihnen in dem Moment noch die Hände gebunden.
Nun liegen zwischen diesem außergewöhnlichen Musiker und uns Welten. 450 Jahre bewegter Musikgeschichte haben vieles verändert, weiterentwickelt, umgewälzt. Unsere Musikrezeption, unsere Hörgewohnheiten sind vollkommen andere als zur Zeit Palestrinas. Trotzdem gehört seine polyphone Musik in der katholischen Kirche bis heute zur offiziellen Musica Sacra. Zudem wird sie überall auf der Welt, meist außerhalb der katholischen Liturgie, konzertant und oft von großen Chören aufgeführt, wodurch man sie unseren Hörgewohnheiten angepasst hat.
Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Kirchenmusik, sowie eine antike Cappella Musicale, aber eben als moderne Cappella Musicale, denn wir singen für die Liturgie. Heute wird Kirchenmusik ja eher vom ästhetischen Standpunkt aus betrachtet. Es gibt immer mehr Aufführungen und Plattenaufnahmen von Kirchenmusik. Aber so, als handle es sich um das Repertoire eines Konzertes, als ginge es um eine Symphonie, eine Sonate. Doch das ist nicht dasselbe.
Liturgische Musik sollte und soll noch heute den Gläubigen das heilige Wort übermitteln. Wichtig war es mir, dass im Film die Musik möglichst so klingt, wie sie zur Zeit Palestrinas geklungen haben muss. Doch wie hat die Musik damals geklungen? Wer weiß das? Es ist bekannt, dass die Kirchenchöre damals relativ klein und dass sie ausschließlich mit Männerstimmen besetzt waren.
Del fatto di eseguire la musica come la facevano nel Cinquecento, noi ci possiamo avvicinare.
Zu der Frage, wie sie die Musik im Cinquecento aufführten, kann ich nur sagen, wir können uns ihr nähern. Jeder kann ja behaupten, ach, die haben das so und so gemacht. Aber das bleibt immer seine eigene Vorstellung davon. Die Dokumente, die Papiere und Zeugnisse aus den Archiven können uns lediglich die Richtung zeigen. Aber sie können uns nicht effektiv den Klang, den Sound einer Musik wiedergeben. Man hat in den letzten 40 Jahren viel über die Typologie der Stimmen, besonders über deren Weite, debattiert. Gut, okay, es ist ein Mann, der singt und keine Frau, ja. Aber wie stark, wie laut singt der Mann? Welche Klangfarbe hat seine Stimme? Das sagt uns keines der Dokumente.
Che colore ha quest'uomo? Questo nessun documento ce lo restituisce.
Wie der Mensch sich im 16. Jahrhundert von den Fesseln mittelalterlicher Vorstellungen befreite, so begann die Musik, sich langsam aus den Zwängen kirchlicher Vorschriften zu lösen. Das sollte auch eines der Themen unseres Films sein. Immer größer wurde das Interesse der Menschen an weltlicher Musik. Da ist es kein Wunder, dass auch Palestrina sich für diese Art Musik interessierte. Er komponierte etliche Madrigale. Seine Kollegen beobachteten das mit Missgunst.
Er nahm sich einfach zu viel heraus. Aber er stand nun mal in der Gunst des Papstes. Jeder in Rom wusste ja, was es mit Julius III. Auf sich hatte. Der umgab sich in seiner Villa gern mit jungen Künstlern. Und da hat ihn sein Lieblingskomponist Palestrina mit ausschweifenden Gesängen betört. Con canti libertini.
Was von den Neidern Palestrinas als ausschweifend bezeichnet wurde, waren weltliche Madrigale, oft Vertonungen von harmlosen Liebesgedichten des italienischen Dichters Francesco Petrarca. Nicht nur für Palestrina war es eine künstlerische Herausforderung, fast ein Bedürfnis, anstatt immer nur lateinische Worte aus der Bibel, auch mal italienische Dichterworte musikalisch darzustellen. Palestrina war mit dem flämischen Musiker Orlando di Lasso befreundet, der in jenen Jahren in Rom tätig war. Sie verstanden sich über ihre Liebe zur weltlichen Musik. Im Film tritt ein Schüler auf, der die beiden Komponisten beobachtet hat.
Ich war zufällig dabei. Lasso saß hier und Palestrina da. Und dann haben sie unter dieselbe Musik mal italienische Liebesgedichte gelegt und mal lateinische Worte aus der Bibel. Und was stellten sie fest? Dass der musikalische Ausdruck derselbe bleibt, ganz gleich, ob man weltliche oder geistliche Worte singt. Für die beiden war jetzt völlig klar, dass der Klang der Musik wirksamer ist als alle Worte.
Mio padre trovava che le parole non possono dire tutto.
Mein Vater fand, dass man mit Worten nicht alles sagen kann. Was für einen Nutzen hätte sonst die Musik?
Trotz seiner Liebe für ausschweifende Gesänge wurde Palestrina bereits als junger Mann die höchste Auszeichnung gewährt, die ein Musiker in Rom überhaupt bekommen konnte. Der Papst hatte sein großes Talent erkannt. Die Widmung hatte ihre Wirkung getan. Natürlich fühlten sich die anderen päpstlichen Sänger übergangen. Denn dieses angesehenste Amt bei St. Peter kann normalerweise nicht ohne eine vorgeschriebene Prüfung und ohne die Zustimmung der anderen Sänger vergeben werden. Sie gaben letztendlich dem Eindringling Palestrina die Schuld, den Papst bezirzt zu haben.
Es war überhaupt keine Stelle im päpstlichen Chor frei. Diese Entscheidung von Julius III. Hat bei unseren Sängern natürlich einen riesigen Aufruhr verursacht. Und das zu Recht.
Palestrina hatte sich viele Feinde gemacht. Und dann starb sein großer Mäzen Papst Julius III. Ihm folgte Marcellus II. Der wollte eine Reform der Kirchenmusik unter Palestrinas Leitung durchführen. Doch dazu kam es leider nicht, denn nur 3 Wochen später starb auch Marcellus II.
Man muss sich die Situation eines Musikers damals im Vatikan vorstellen. Mit jedem neuen Papst gab es eine Art Umwälzung. Jeden Moment konnte die Gewalt in andere Hände übergehen. Künstler, Musiker, Palestrina eingeschlossen, lebten wie in einem unaufhörlichen Glücksspiel. Unberechenbar.
Nun bestieg Paul IV. Den päpstlichen Thron. Er war ein strenger Idealist, ein Purist und als solcher weithin unbeliebt. Die kirchlichen Reformen, die dieser Papst der Inquisition gleich bei seinem Amtsantritt durchführte, sollten Palestrina zum Verhängnis werden. 2 seiner Kollegen berichten im Film darüber.
Non dimenticherò mai il giorno in cui Leonardo Barré, Palestrina e Dio.
Den Tag vergesse ich nie. Zusammen mit Leonardo Barré und Palestrina wurde ich hier hereingerufen, ins päpstliche Sekretariat. Hier erfuhren wir, dass unsere Mitgliedschaft in der päpstlichen Kapelle vom neuen Papst Paul IV. Aufgehoben worden war, mit sofortiger Wirkung. Der angebliche Grund: nach kirchenrechtlicher Vorschrift seien verheiratete Sänger im Chor des Papstes nicht zugelassen.
Non potevano essere ammessi cantanti sposati.
Das Argument für Palestrinas Entlassung war geradezu eine Beleidigung. Propter im Beccellitatem vocis. Seine Stimme sei unzulänglich. Sowas kann man gar nicht fassen. Palestrina traf das besonders hart. Er hatte ja 2 Kinder zu ernähren.
Man kann sich die Befriedigung vorstellen, die seine Feinde in der päpstlichen Kapelle empfanden.
Er wusste ja immer alles besser und behandelte die Kollegen, als wären sie seine Schüler. Seine Entlassung war eine kluge Entscheidung. Wir konnten alle aufatmen. Glauben Sie mir.
Palestrinas glänzende und steile Karriere war von heute auf morgen zu Ende. Von ganz oben fiel er hinunter ins Nichts. Ein Wendepunkt in seinem Leben und auch in unserem Film. Gerade diesen Moment war es wichtig auszuarbeiten, denn wahrscheinlich war das Trauma, das die Entlassung in ihm verursacht hatte, der eigentliche Auslöser für die Entwicklung seines neuen, rigorosen Stils. Die Niederlage bewirkt in ihm innere Sammlung und hohe Konzentration, und die führen ihn dann zu größter Kreativität. Sein Sohn erinnert sich an die Zeit.
In diesen Wochen nahm eine alte Vision in ihm Gestalt an. Seine Musik sollte reines Abbild der göttlichen Schöpfung sein.
Er war überzeugt, dass die Anordnung der Töne in der Musik der Ordnung des Himmels entspricht.
Es folgten für Palestrina Jahre der Entbehrung. Er nahm Kapellmeisterstellen an verschiedenen Basiliken in Rom an. Doch Geldmangel plagte ihn. Er konnte seine Kompositionen, die immer ausgereifter wurden, nicht so zur Aufführung bringen, wie es ihm vorschwebte. Sein Kollege Barré, der ebenfalls aus der päpstlichen Kapelle entlassen worden war, erzählt:
Erano tempi molto movimentati.
Das waren sehr unruhige Zeiten. Die römische Kirche versuchte, ihre frühere Herrschaft mit Gewalt wiederherzustellen und beförderte dadurch die Ausbreitung des Protestantismus nur noch mehr. Leider verschlangen die Kriege das ganze Geld und da blieb für die Musik nicht viel übrig. Wir alle litten darunter.
Non si trovavano più i soldi. Era difficile, per noi era una vera e propria tortura.
Die Menschen waren damals verunsichert. Viele kehrten der römischen Kirche den Rücken. Inmitten dieser ständig neuen Bewegungen und Spannungen, die in das geistige Leben Roms gebracht wurden, festigte sich Palestrinas Ideal seines musikalischen Ausdrucks, sein rigoroser Stil. Es war ein Trost, dass Palestrina die Kapellmeisterstelle an der römischen Basilika Santa Maria Maggiore übernehmen konnte. Einer seiner ehemaligen Sänger dort:
Ich erinnere mich, wie er die Messe Dore Mi Fa Sol mit uns einstudierte, die er gerade fertig komponiert hatte. Er hatte einen ganz neuen Stil entwickelt. Der war delikater, diffiziler, ja, tiefer. Da mussten wir uns ganz schön konzentrieren. Waren wir müde, sagte er nur: Musik ist die Sprache der Seele. Deshalb wird man sie nie müde.
Palestrina muss eine sehr verständliche Art gehabt haben, die Stimmen seiner jungen Schüler zu formen. Alles wurde komplizierter durch die Mehrstimmigkeit. Zur einfachen Melodie, wie im gregorianischen Gesang, kommen nun all die anderen Stimmen, was zusätzlich zum Horizontalen der Melodie in jedem Moment auch eine Vertikale ergibt. Aus dem Zweidimensionalen war das Dreidimensionale in der Musik entstanden, so etwas wie Raummusik. In der Liturgie wurde Mehrstimmigkeit von vielen verpönt. Beim gregorianischen Gesang versteht man alle Worte, in der Polyphonie aber nicht unbedingt. Das Zauberwort bei Palestrina heißt Ausgewogenheit. Das Vertikale und das Horizontale stehen ständig im perfekten Gleichgewicht.
Die Wortverständlichkeit in der Polyphonie war ein großes Thema damals. Ein Kirchenmusiker in Rom musste natürlich den Ansprüchen der katholischen Liturgie Folge leisten. Die Musik war ja an das heilige Wort gebunden, und das sollte für alle verständlich bleiben. Für die Kirchenmusik wurde die Reinigung vom Hedonismus gefordert. Jede Unterordnung des Textes unter die musikalische Struktur wurde als Sensualismus verurteilt.
Oft änderte er die Bewegungen der Stimmen. Sie müssen abheben, sagte er, sich loslösen. Nur so können sie das Wort tragen. Und die Musik wurde wirklich freier. Sie erhob das Wort geradezu mit sich in den Raum.
In 1559 wurde Pius IV. Als neuer Papst gewählt. Der brach sogleich mit der übertriebenen Strenge seines unbeliebten Vorgängers. Er berief das Konzil von Trient zu einer dritten und letzten Sitzungsperiode ein. Seit über 15 Jahren war man da nicht weitergekommen.
Palestrinas große Stunde war gekommen, als das Konzil von Trient endlich abgeschlossen wurde. Nun ging es darum, die gegenreformatorischen Beschlüsse, speziell auch was die Musik betrifft, in die Praxis umzusetzen. Palestrina war der richtige Mann am richtigen Ort.
Die Kardinäle Vitelli und Borromeo hatten den Auftrag, die Kirchenmusik von allen weltlichen, von allen sinnlichen Einflüssen zu reinigen, die den liturgischen Gedanken und das heilige Wort stören könnten. Nun war in der Zwischenzeit das wohl bekannteste Werk Palestrinas, die Missa Pape Marcelli, entstanden. Ein Schüler Palestrinas berichtet davon im Film.
Und dann wurden wir hierher gerufen, in den Palast des Kardinal Vitelli. Ein kirchlicher Rat sollte feststellen, inwieweit unsere Musik dem liturgischen Text dient und nicht etwa durch sinnliche Empfindungen von ihm ablenkt. Und das war natürlich schon ein Problem. Unter uns gesagt, Palestrina ging's ja nicht so sehr um Worte, sondern eher um die Musik. Und bei Gott war die sinnlich. Sie waren alle begeistert. Sie sagten, unser Gesang vergeistige das heilige Wort, idealisiere es, bringe es zum Leuchten. Ich glaube, das Geheimnis der Missa Pape Marcelli ist, dass das Wort nicht erklärt wird. Es wird musikalisch verklärt.
Der Hall gehört zur Magie des polyphonen Gesangs, wenn er in den großen Kirchen vorgetragen wird. Der Raum wird hörbar. Der Gesang schafft dann die Illusion ferner Engelchöre. Durch den Hall allerdings werden alle Stimmen zu einem einheitlichen Klanggemisch geformt. Im Film, der sich ja mit der kompositorischen Technik Palestrinas auseinandersetzt, sollte aber gerade nicht diese Magie, sondern ihr Ursprung im Vordergrund stehen. Wir mussten also mit den beiden Möglichkeiten spielen, mit der klaren, fast mathematischen, polyphonen Technik und mit der Illusion, die sie hervorrufen kann.
Abbiamo eseguito tutto in presa diretta, senza post-produzione, senza filtri, senza nulla. L'unica cosa con cui abbiamo operato.
Wir haben alles in Originalton aufgenommen, ohne große Nachproduktion, ohne Filter. Das Einzige, was wir hier und da hinzugefügt haben, war der Hall. Wir wollten so ein wenig mit der Tiefe spielen, mit der räumlichen Perspektive. Das ruft eine Reihe ganz anderer Gefühle hervor, klingt manchmal sogar unnatürlich. Zum Beispiel diese schöne Szene, wo sich ein Palestrina-Schüler in der lebendigen Erinnerung an eine Musikaufführung der Missa Pape Marcelli freudig beglückt durch den Raum dreht.
Erotea su se stesso, su questa bellissima musica della Missa Pape Marcelli.
Die berühmte Missa Pape Marcelli wird ja häufig mit dem Tridentinum, also mit dem Concilium con Trento, assoziiert. Und nicht ganz zu Unrecht, man muss schon sagen, denn die Missa Pape Marcelli ist ja wirklich ein ganz großartiges Meisterwerk, auch wenn es sehr schwierig ist zu begründen, wieso. Denn eigentlich arbeitet Palestrina dort mit denselben Mitteln wie in seinen übrigen Messen auch. Und diese Mittel sind für sich genommen, ich möchte fast mal sagen, einfach. Nur natürlich ihre Kombination ist sehr, sehr komplex. Die Missa Pape Marcelli bietet tatsächlich erstens einen musikalischen Satz, die einen ganz großartigen Schwebezustand in der Musik heraufbeschwört, gepaart mit einer einmaligen Textverständlichkeit. Und diesbezüglich hat diese Messe tatsächlich dem Tridentinum, den Vorsätzen, die man bei dem Konzil beschlossen hat, die Musik betreffend, doch entsprochen.
Mein Vater hat gezeigt, dass durch Mehrstimmigkeit die Textverständlichkeit keineswegs beeinträchtigt wird. Der Papst gab seine Bedenken gegen die Polyphonie sofort auf. Er verlieh meinem Vater als erstem und einzigem den Titel Modulator Pontificus, Komponist der päpstlichen Kapelle. Der Titel wurde ihm dann von allen folgenden Päpsten bestätigt. Plötzlich war sein Name wieder in aller Munde.
Da quel momento il suo nome correva sulla bocca di tutti.
Interessant ist, dass die Jesuiten, die Hauptträger der Gegenreformation, sich an Palestrina wandten, um ihn als Musiklehrer in ihrer neu gegründeten römischen Schule anzustellen, im Collegium Germanicum. Sie hatten gemerkt, dass seine Musik die Menschen bewegte und mehr überzeugte als viele Worte. Die Folge war, seine Musik wurde eines der wichtigsten Mittel zur Verbreitung des neuen Katholizismus. Tatsächlich kann man sagen, Palestrinas Musik rettet die katholische Kirche.
Bisogna immaginarselo. La musica salva la Chiesa.
Thank you.
Er hatte große Lust, weltliche Musik zu machen. Die Tatsache, dass seine berühmte Missa Pape Marcelli zur Vorzeigemesse geworden war, bedrückte ihn. Er wollte nicht festgelegt werden, kein Musterkomponist sein, der nun nach seiner eigenen Schablone weiterkomponiert. Und so drückte ihn der schöne Lorbeerkranz wie eine Dornenkrone. Wahrscheinlich stammen etliche seiner weltlichen Madrigale gerade aus dieser Zeit, denn während dieser Jahre nahm er die Aufforderung des Kardinals Ippolito d'Este an, im Sommer die Kapelle der Villa d'Este in Tivoli zu leiten. Wir wollten diese instrumentale Musik im Film als Kontrast zum A Cappella-Stil bringen. In den Diensten der Kapelle standen etliche Musiker, darunter zwei Organisten, drei Lautenspieler, vier Posaunisten und der Kornettist Giovanni Antonio Severini, den wir in unserem Film interviewt haben.
La sua fama arrivò fino all'imperatore Massimiliano II.
Sein Ansehen war bis nach Wien gedrungen, zu Kaiser Maximilian II. Dessen Kapellmeister war gestorben. Seine Gesandten sollten Palestrina als Nachfolger gewinnen. Der allerdings hat eine ungeheure Summe gefordert, 400 Goldscudi. Natürlich sind die Verhandlungen gescheitert. Man hielt ihn für verrückt.
Nein, nein, er war kein Narr, absolut nicht. Es ging ihm um etwas anderes. Er hatte die Schmach seiner Entlassung als päpstlicher Sänger längst nicht überwunden und hoffte zurückzukommen ins Zentrum der Macht, nach St. Peter. Und er hat es geschafft. Kurz darauf wurde er wieder an den Petersdom gerufen. Natürlich nicht in die päpstliche Kapelle, er war ja verheiratet, sondern wieder als Leiter der Capella Giulia. Seine Position war so fest wie nie, denn der Ruhm machte ihn unangreifbar.
Dann, auf der Höhe seines Ruhms, trafen ihn schreckliche Schicksalsschläge. Seine beiden ältesten Söhne starben kurz hintereinander. Dann fiel seine Frau einer Grippeepidemie zum Opfer. Er glaubte, der Zorn Gottes sei über ihn gekommen und er müsse nun für seinen Hochmut zahlen.
Ob aus Verzweiflung, aus Schuldgefühl oder aus Überzeugung, wer weiß das schon. In einem Gesuch bat er den Papst, ihn in den geistlichen Stand aufzunehmen. Und der hat das auch noch genehmigt.
Eine zweite überraschende Alternative aber bot sich ihm, wahrscheinlich durch Zufall. Denn
er hatte, ich weiß nicht wie und wo, Virginia Dormoli kennengelernt, die Witwe des päpstlichen Pelzhändlers. Von heute auf morgen vergaß er seine Weine und, wie soll ich sagen, hat in aller Stille geheiratet. Nun, die Witwe war sehr begütert und besaß eine Mitgift von 1.500 Scudi.
Finalmente.
Jetzt endlich hatte er die Mittel, seine Werke drucken zu lassen und sie der Nachwelt zu erhalten. Ich denke, seine Heirat war ein Zeichen, dass er die Schmach überwunden hatte, dass er damals aus der päpstlichen Kapelle entlassen worden war. In wenigen Jahren hat er 16 Bände mit mehr als 400 Kompositionen veröffentlicht. Ein ungeheures Vermächtnis.